Habitamos un planeta y no estamos seguros de cómo llegó este planeta a estar aquí.
Wir bewohnen einen Planeten, von dem wir nicht wissen, wie entstanden ist.
Somos artistas en estrujar la información a la luz para robarle un secretito a la naturaleza.
Wir sind Künstler darin, Informationen aus dem Licht herauszufiltern, um der Natur ein kleines Geheimnis zu entlocken.
Wie ist das Universum entstanden? Wie wird ein Stern geboren? Wie formen sich eigentlich Planeten? Und gibt es außerirdisches Leben? Das sind Fragen, die sich Menschen schon seit Jahrhunderten stellen. Und AstronomInnen in der Atacama-Wüste in Chile versuchen, sie zu beantworten. Wir nehmen euch in dieser Folge mit auf eine Reise ins Universum. Sophia, anschnallen. Hast du den Mathe bereit?
Ja, es kann losgehen. Wir stellen euch Teresa Panecke vor. Sie ist eine chilenische Astronomin, 24 Jahre alt, und klärt die Leute auf sozialen Netzwerken über Sterne und Planeten auf. Und Antonio Ales, er ist chilenischer Astronom und hat ein Kinderbuch geschrieben mit dem Titel »Sind wir alleine im Universum?« Er hat außerdem Radiofrequenzen des Orionnebels aufgezeichnet und in Klänge umgewandelt. Die konnten dann von MusikerInnen aus der ganzen Welt verwendet werden, um Musik daraus zu komponieren. Eines der vielen tollen Ergebnisse hört ihr hier gerade.
Das Projekt heißt Alma Sounds. Es gibt eine ganze Playlist davon auf Soundcloud. Die verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Mehr dazu aber später. Das spanische Wort Alma heißt übersetzt Seele. Alma ist aber auch die Abkürzung für Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. So heißt das größte Radioteleskop der Welt. Und es befindet sich auf 5000 Metern Höhe in der Atacama-Wüste.
Radioteleskop und Radiofrequenzen, das klingt ja eigentlich nach Tönen, oder? Die AstronomInnen in der Atacama-Wüste nehmen aber keine Töne auf, sondern Licht. Und warum Licht? Also ich hoffe, ich erkläre das jetzt richtig. Licht ist nämlich eine elektromagnetische Welle und es strahlt von seiner Quelle aus in Lichtgeschwindigkeit in alle Richtungen. Also die Lichtgeschwindigkeit bezeichnet die Zeit, die das Licht braucht, um von seiner Quelle zu uns zu gelangen. Das Sonnenlicht zum Beispiel braucht ungefähr 8 Minuten, bis es die Erde erreicht. Und das Mondlicht braucht etwas mehr als 2,5 Sekunden.
Ein Lichtjahr ist deshalb auch keine Zeiteinheit, sondern eine Längeneinheit. Ein Lichtjahr entspricht der Strecke, die Licht innerhalb eines Jahres zurücklegen kann. Das sind 9,46 Billionen Kilometer. Also 946 mit 10 Nullen hinten dran. Ganz schön weit. Der Orionnebel, dessen Frequenz die AstronomInnen in Chile für das Musikprojekt aufgezeichnet haben, ist ungefähr 1500 Lichtjahre von der Erde entfernt.
Orion ist übrigens eines der bekanntesten Sternbilder und es ist überall auf der Welt sichtbar. Das ist nämlich nicht bei allen Sternbildern so. Das habe ich gelernt, seit ich auf der Südhalbkugel lebe. Der Große Wagen zum Beispiel ist am deutlichsten und ganzjährig von der Nordhalbkugel aus zu sehen. Oder auch der Polarstern. Den sieht man hier auf der Südhalbkugel aber nie. Dafür können wir hier das Kreuz des Südens sehen. Das ist auch Teil der Nationalflagge von Australien. Und es hat das Symbol des Andenkreuzes Chacana inspiriert, das in Bolivien und in Peru häufig zu sehen ist. Aber auch bei den Protesten der indigenen Gemeinschaften in Argentinien, von denen wir ja in der letzten Folge berichtet haben. Das Symbol, das Chacana, geht auf Kulturen noch vor den Inkas zurück, nämlich auf die Tiwanaku-Kultur.
Die Inkas, die Mayas und die Azteken haben übrigens sehr ausführlich schon die Sterne studiert und legten Forschungen zufolge großen Wert auf Astronomie. In Chichen Itza in Yucatan in Mexiko, einer Ruinenstadt der Mayas, die auch von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, gibt es zum Beispiel auch ein Sternenobservatorium, das Caracol. Caracol heißt Schnecke und bezieht sich auf die Wendeltreppe, die zu einem Turm führt, von dem aus man über 4 Fenster den Himmel beobachten kann.
Ja, spannend. Ich würde da auch gerne mal hin. Ich habe ehrlich gesagt erst in Chile angefangen, mich ein bisschen mehr mit Sternen und Astronomie zu beschäftigen, weil es hier ja so viele Sternenobservatorien gibt, mehr als 40 insgesamt. Im Elqui-Tal zum Beispiel, das ist im Norden, aber noch nicht ganz im Norden in der Atacama-Wüste, sondern so ungefähr zwischen der Mitte und dem Norden. Es wird auch Norte Chico genannt, der kleine Norden. Und da gibt es sogenannten Astrotourismus. Also man kann da kleinere Observatorien besuchen, die auch extra für TouristInnen geöffnet sind. Da war ich mal im Observatorio Mamayuca. Das war schon ganz schön beeindruckend, da die Sterne zu sehen. Ich hatte noch nie so viele Sterne vorher am Himmel gesehen. Und man könnte sogar die Milchstraße sehen. Mamayuca, so heißt das Observatorium, weil es nach einem Hügel benannt wird, da im Elqui-Tal, der Cerro Mamayuca. Und die chilenische Band Los Jaivas hat den Sternenhimmeln rund um den Mamayuca sogar ein Lied gewidmet. Es heißt nämlich Mamayuca. Da hören wir jetzt mal rein.
Mamayuca, simiente reposado, Mamayuca, mirando a lo profundo. Cósmicos
para refrescar
la amalgama inverosímil. Mamayuca, de los montes que cobijan, Mamayuca, a los valles elquinos.
Hierhin, das Lied geht nämlich ganze 15 Minuten lang. In Argentinien gilt der Norden als das Fenster zum Universum, genauer ein Dreieck auf 5000 Metern ungefähr. Seit Anfang des Jahres steht bei San Antonio de los Cobres, unweit der Salzwüste, von der wir übrigens auch in der letzten Folge gesprochen haben, weil dort ja Lithium abgebaut werden soll. Unweit dieser Salzwüste steht nun ein neues Teleskop. Das Projekt heißt Kubik, also Q-U-B-I-C. Und mehr als 130 Forschende aus Frankreich, Italien, Irland, USA, England und eben Argentinien haben daran mitgewirkt. Sie wollen mit diesem Teleskop herausfinden, was eigentlich Sekunden nach dem Urknall passiert ist. Sie wollen also minimale Temperaturunterschiede messen des ersten Lichts, das beim Urknall frei geworden ist. Ihr fragt euch vielleicht, warum man im Norden von Chile und Argentinien eigentlich so gut die Sterne beobachten kann. Das liegt daran, dass es in der Wüste und in dieser Region besonders trocken ist. Der Himmel ist fast das ganze Jahr über wolkenlos. Deshalb gibt es hier die klarsten Sternenhimmel der Welt. Und die ziehen nicht nur TouristInnen an, sondern auch AstronomInnen aus der ganzen Welt. Sophia, du warst ja auch mal im ALMA-Observatorium. Das ist eines der wichtigsten wissenschaftlichen Observatorien weltweit. Wie kann ich es mir da vorstellen? Wie sieht's da aus?
Also ich hatte mir das ehrlich gesagt ganz romantisch vorgestellt, dann nachts zum Sternenobservatorium zu fahren und die Sterne anzugucken. Aber ALMA ist ja ein wissenschaftliches Observatorium, kein touristisches, und Besuche müssen vorher angemeldet werden und die finden tagsüber statt, nicht nachts. Also Sterne habe ich leider keine gesehen bei dem Besuch, aber es war trotzdem sehr beeindruckend. Die Atacama-Wüste an sich gibt mir immer schon das Gefühl, auf einem anderen Planeten zu sein, weil es einfach alles so trocken ist und überall Sand, das sieht so ein bisschen aus wie auf dem Wüstenplanet, auf dem Anakin Skywalker aufgewachsen ist. Und ich konnte mir dann trotzdem die riesigen Antennenschüsseln ansehen, die da auf 5000 Metern Höhe auf so einer Hochebene stehen. Die heißt Chaknantor, die Hochebene. Das klingt auch schon so ein bisschen abgespaced, finde ich. Die Hochebene wurde benannt nach einem nahegelegenen Vulkan. 66 Antennen stehen da oben und die haben jeweils einen Durchmesser von 12 Metern. Also das sind so riesige Antennenschüsseln. Die sehen so ein bisschen aus wie Fernsehantennen, aber größer.
Alle Antennen zusammen funktionieren so wie ein riesiges Teleskop. Solche Teleskope müssen an hochgelegenen, trockenen Standorten aufgebaut werden, weil die Strahlung, die den Blick auf das Universum erst ermöglicht, beim Durchgang durch die Erdatmosphäre durch Wasserdampf stark abgeschwächt wird. Das heißt, je trockener, desto klarer ist auch das Bild.
Ja, ich hatte mir das auch anders vorgestellt, also dass die AstronomInnen da in der Wüste durch die Teleskope gucken, die Sterne beobachten. Aber auf der Hochebene, da wo die Antennenschüsseln stehen, da arbeiten eigentlich nur TechnikerInnen, die die Antennen warten und gucken, dass das alles richtig funktioniert. Und das sind auch richtig harte Bedingungen, finde ich. Es ist nämlich eiskalt auf 5000 Metern Höhe, extrem windig, die Sonne knallt heftig. Als ich da war, musste ich mich auch erstmal mit so einer super hohen Sonnencreme eincremen. Die haben die mir da vor Ort gegeben. Ich musste selber keine Sauerstoffmaske tragen, weil ich nur so kurz da war. Aber der Fahrer, der mit mir unterwegs war, und auch die TechnikerInnen auf der Hochebene, die haben Sauerstoffmasken getragen, weil eben diese Höhe zu Sauerstoffmangel im Blut führen kann. Und das kann auch die Aufmerksamkeit einschränken. Mir selbst war, ehrlich gesagt, nur ein bisschen schwindelig und ein bisschen schlecht, weil wenn man eben so schnell da hochfährt, dann kann der Körper, glaube ich, nicht das ausgleichen, diesen Sauerstoff. Mangel und ja, das kann dann eben so zu Schwindel und Übelkeit führen.
In Argentinien haben mir mal Leute auf der Höhe die so eine Pflanze empfohlen. Pupusa heißt die, stinkt ganz stark oder hat einfach einen sehr, sehr starken Geruch. Und da wurde mir empfohlen, einen Tee zu nehmen von dieser Pflanze. Und sie haben gesagt, die Medizin wächst immer auf der Höhe, auf der sie gebraucht wird. Ich glaube, es hat geholfen, aber wahrscheinlich auch auf 5000 Metern, braucht man vielleicht irgendwann Sauerstoff.
Ja, aber ich war auch nicht so lange da, ich bin dann irgendwann wieder runtergefahren, dann ging es eigentlich. Also wenn man länger da ist, dann spürt man das stärker, die Auswirkungen. Ja, und die Astronominnen selber und die IngenieurInnen, die sitzen eigentlich ganz bequem so in der Datenzentrale auf nur 3000 Metern Höhe und von da aus steuern sie das Teleskop und werten die Daten aus. Die meisten arbeiten in so Schichtdiensten, also die sind dann eine Woche beim Alma-Observatorium und danach eine Woche in Santiago oder wo auch immer sie wohnen. Und genau, manchmal arbeiten sie auch einfach von zu Hause vom Büro aus mit den Daten, die ihnen zugeschickt werden vom Observatorium.
Im Alma-Observatorium forschen AstronomInnen aus 21 verschiedenen Ländern, aus Europa, aus Nordamerika oder auch aus Ostasien. Und zwar wird es betrieben von der Europäischen Südsternwarte, auf Englisch European Southern Observatory, vom National Astronomical Observatory of Japan und dem National Radio Astronomy Observatory aus den USA. Und das Alma garantiert chilenischen AstronomInnen 10% der Beobachtungszeit, und unterstützt so auch die astronomische Forschung in Chile. Das heißt, die stecken das Geld da rein und dafür können chilenische AstronomInnen 10% der Zeit, also von einer Stunde 6 Minuten, durch die Teleskope schauen? Oder gibt es gar keine Observatorien mit chilenischem Kapital?
Nee, also die sind tatsächlich alle aus den USA, Europa und Japan. Also das sind die Regierungen, die da beteiligt sind. Und die haben dann halt so ein einen Vertrag abgeschlossen, dass sie das in Chile aufbauen können und dafür eben die chilenische Forschung unterstützen. Der Astronom Antonio Alles, mit dem wir gesprochen haben, der hat mir das auch ein bisschen erklärt, dass es jetzt nicht die Beobachtungszeit pro Astronom ist oder so, sondern dass die Universitäten quasi diesen Zugang zu der Beobachtung haben und das eben dazu führt, dass dann auch chilenische AstronomInnen an Forschungen beteiligt sind oder selber Papers veröffentlichen können und so eben sich auch in der Forschung, in der astronomischen Forschung positionieren können. Und das hat wohl schon relativ viel gebracht. Der chilenische Astronom Antonio Alles hat das Observatorium von Anfang an mit aufgebaut. Alma ist dieses Jahr 10 Jahre alt geworden.
Das Observatorium wurde konstruiert, tratar de entender nuestros orígenes cósmicos.
Das Observatorium wurde gebaut, um unsere kosmischen Ursprünge zu verstehen. Das umfasst die Entstehung des Universums, das, was nach dem Urknall passiert, wenn diese Ursuppe aus Grundstoffteilchen explodiert und beginnt, sich auszudehnen und abzukühlen, und die ersten Galaxien, die ersten Sterne entstehen. Und so vergehen mehrere Milliarden Jahre, in denen sich die Sterne weiterentwickeln. Die Sterne erzeugen schwerere Elemente, die schließlich andere Generationen von Sternen erzeugen, wie die Sonne. Die Sonne besteht nicht nur aus Wasserstoff und Helium, sondern auch aus Magnesium, Eisen, Calcium und einer ganzen Reihe anderer Elemente, die im Grunde die gleichen Moleküle sind, aus denen wir bestehen. Wenn gesagt wird, wir seien Sternenstaub, dann stimmt das. Sterne sind Kernreaktoren, die Wasserstoff und Helium verarbeiten und in schwere Elemente umwandeln. Und dann muss man auch die Entstehung der Sterne selbst und die Entstehung der Planeten um sie herum erklären. Als Alma gebaut wurde, war nicht bekannt, dass es um fast alle Sterne herum Planeten gibt. Heute glauben wir, dass alle Sterne Planeten haben. Aber das heißt noch nicht, dass es dort Leben gibt. Mit Alma können wir weit entfernte Galaxien sehen, die ältesten Galaxien, also die ersten Galaxien, als das Universum entstand. Wir haben sehr interessante Entdeckungen gemacht. Dass es dort bereits schwere Elemente gibt, dass es in diesen Galaxien Sauerstoff gibt, dass es kurz nach dem Urknall, 350 Millionen Jahre nach dem Urknall, bereits Sterne gibt. Und Alma ermöglicht es uns auch, Bilder zu machen. Jetzt haben wir spektakuläre Bilder, die es den Theoretikern ermöglichen, ihre Theorien zu belegen.
Que los teóricos puedan comparar sus teorías.
Die ALMA-ForscherInnen haben schon so einiges entdeckt. Zum Beispiel eine Gasblase, die mit etwa einem Drittel der Lichtgeschwindigkeit um ein schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße kreist. Den Theorien zufolge entstehen schwarze Löcher, wenn Sterne ihren Brennstoff verbraucht haben und in einer Supernova explodieren. Bisher war es aber schwierig, ihre Existenz erstmal nachzuweisen, weil sie, wie ihr Name schon andeutet, selbst kein Licht abgeben. Anfang letzten Jahres, also Anfang 2022, hat ein Forschungsteam des Event Horizon Teleskops zum ersten Mal ein Foto von dem schwarzen Loch in unserer Milchstraße gemacht. Das habt ihr bestimmt gesehen, das ging ja ausführlich durch die Medien. Und die ALMA-Daten liefern auch neue Beweise für seine Existenz.
Antonio Alles und seine Kolleginnen haben auch gerade ein Paper mit neuen Erkenntnissen über die Geburt von Sternen veröffentlicht. Die Daten des Radioteleskops von ALMA helfen nämlich dabei, Beweise für die bereits bestehenden Theorien über die Vergangenheit des Universums zu finden. Antonio Alles hat auch an dem Musikprojekt ALMA Sounds mitgearbeitet. Es entstand 2016, als das Festival für elektronische Musik Sonar in Chile stattfand. Die OrganisatorInnen schlugen damals vor, eine Zusammenarbeit zwischen der Musik und der Astronomie zu machen. Antonio Alles hat dann erstmal nachgedacht und gedacht, ja, das geht eigentlich gar nicht, weil AstronomInnen ja Licht einfangen und keine Töne. Dann ist ihm aber doch etwas eingefallen.
Me quedé pensando y en la analogía que hay, ¿cierto? Porque las dos son onda, el sonido es onda, la luz es onda.
Ich habe über die Analogie nachgedacht, dass beides Wellen sind. Schall ist eine Welle, Licht ist eine Welle. Schall braucht ein Medium, um sich auszubreiten. Jetzt gerade vibrieren meine Stimmbänder, die wiederum die Luft in Schwingung versetzen, die auf das Mikrofon treffen und zu dir übertragen werden. Wenn es keine Luft gäbe, würdest du mich nicht hören. Luft kann sich in einem Vakuum bewegen. Deshalb kommt es aus der Unendlichkeit zu uns. Aber die Mathematik, die Art und Weise, mit der man es beschreiben kann, ist die gleiche, mit der wir Ton beschreiben können. Wellen, die Frequenzen haben.
Ondas que tienen frecuencia.
Und er hat dann also die Lichtfrequenzen in Tonfrequenzen umgewandelt. Und es sind echt coole Sachen dabei rausgekommen. Ich feiere diese Musik sehr. Und übrigens nicht nur elektronische Musik, auch der chilenische Pianist Diego Errázuriz hat ein Lied mit den ALMA Sounds komponiert.
Antonio, alles besonders gefallen hat an dem Projekt, sind die Gespräche, die dadurch entstanden sind und auch die Reflexionen, die es anregt. Über scheinbar alltägliche Dinge, wie zum Beispiel das Licht.
Du te vas a una audiencia de 100 personas y preguntas qué es la luz y casi nadie levanta la mano. Y la luz es todo.
Wenn man 100 Menschen fragt, was Licht ist, hebt kaum jemand die Hand. Dabei ist Licht alles. Wir sagen, das Licht der Welt erblicken, wenn jemand geboren wird. Fast alles, was wir lernen, ist auf das Licht ausgerichtet. Wir sind so privilegiert, dass wir diese Augen haben. Über eines der Dinge zu sprechen, die ich im Universum am meisten liebe, motiviert und fesselt mich. Und ich hoffe, es fesselt auch andere. Unser einziges Werkzeug als Astronomen ist das Licht. Denn wir sind nie losgezogen, um irgendetwas im Universum zu ergreifen. Wir sind Künstler darin, Informationen aus dem Licht herauszufiltern, um der Natur ein kleines Geheimnis zu entlocken.
Somos artistas en estrujar la información a la luz para robarle un secreto a la naturaleza.
Ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch nicht direkt erklären können, was Licht eigentlich ist. Und häufig stellen ja Kinder solche grundlegenden Fragen und Erwachsene schämen sich dann eher, Fragen zu stellen. Und dabei ist es ja so wichtig, neugierig zu sein und Fragen zu stellen, sonst lernt man ja nichts, ne? Im Journalismus gehört es ja zum Glück zur Jobbeschreibung, Fragen zu stellen. Wir stellen immer viele Fragen.
Hihi.
Antonio Alles hat deshalb auch ein Kinderbuch geschrieben. Es heißt Estamos solos en el universo. Sind wir alleine im Universum? Und sind wir denn alleine im Universum? Das hat er dazu gesagt.
Hoy en día tú le preguntas a cualquier astrónomo, te va a decir, sí, todas tienen planetas. Y te van a decir incluso más, todas tienen planetas como la Tierra.
Wenn du heute einen Astronomen oder eine Astronomin fragst, wird er oder sie sagen, dass es Planeten gibt, die der Erde ähnlich sind. Felsig, mit einer Atmosphäre und wahrscheinlich weit genug entfernt, um flüssiges Wasser zu haben. Die Frage ist, entwickeln sie Leben oder nicht? Wir wissen es nicht. Und da befinden wir uns ein wenig auf der Ebene des Glaubens. Denn wir wissen es nicht. Ich glaube, dass es Leben gibt. Aber warum kontaktieren sie uns nicht? Haben sie eine Technologie entwickelt, um hierher zu gelangen? Vielleicht. Aber wenn Sie eine Technologie entwickelt haben, um hierher zu kommen, bedeutet das, dass Sie viel weiter fortgeschritten sind als wir. Und um sich weiterzuentwickeln, müssen Sie die grundlegenden Probleme lösen, die wir nicht gelöst haben, wie das Problem der Ressourcen. Unser Planet ist eine Insel. Wir können nirgendwo anders nach Ressourcen suchen. Wir verschmutzen die Umwelt und streiten uns um die Ressourcen, anstatt uns zusammenzuschließen und einen besseren Planeten zu schaffen. Ich stelle mir also vor, dass wenn eine solche technologisch fortgeschrittene Gesellschaft es geschafft hat, diese Probleme auf rationale Weise zu lösen, und sie kommen hierher und sehen uns, schauen die Nachrichten an einem Freitagabend oder Sonntagmorgen, dann sagen sie, wir warten lieber und kommen in einer Million Jahre nochmal wieder.
La verdad es que esto mejor lo volvemos en un millón de años más y vemos qué andan.
Was Antonio da beschreibt, ist auch bekannt als Zootheorie. Die Theorie geht davon aus, dass es Leben im All gibt und diese anderen Wesen, Aliens oder Außerirdische oder wie man sie nennen will, quasi wie im Zoo durchs All reisen und uns beobachten, aber keinen Kontakt zu uns aufnehmen. Noch nicht.
Ja, vielleicht denken die auch einfach, warum soll ich denn zu den Leuten Kontakt aufnehmen? Wie er es auch beschrieben hat, ne? Wenn die da ihren ganzen Planeten zumüllen, den Leuten, weil wir keinen Kontakt haben. Und wir wollen euch in dieser Folge noch eine chilenische Astronomin vorstellen, die auch eine große Leidenschaft dafür hat, ihr Wissen an ihre Mitmenschen zu vermitteln. Ihr Name ist Teresa Paneke. Sie ist erst 24 Jahre alt und promoviert in Astronomie an der Universität Leiden in den Niederlanden in Kooperation mit der Europäischen Südsternwarte. Gleichzeitig macht sie ganz tolle Erklärvideos auf TikTok und Instagram und hat insgesamt schon über 500.000 Follower. Sie vermittelt komplexe wissenschaftliche Inhalte in verständlicher Sprache. Ich finde das echt beeindruckend.
Richtig coole Frau. Krasses Brain.
Ja.
Dass ihr so viele Leute folgen, ist ganz zufällig passiert. Und zwar während der Sonnenfinsternis in Chile im Jahr 2019. Da hat sie nämlich angefangen, Videos auf sozialen Netzwerken zu veröffentlichen, um dieses Phänomen zu erklären und wurde dann von JournalistInnen in Chile dazu interviewt. Dann kam die Pandemie und nach weniger als einem Monat hatte sie über 100.000 Follower auf TikTok. Und es werden immer mehr. Das zeigt auch, dass es ein großes Interesse an Astronomie gibt, aber eben auch das Bedürfnis, dass solche komplexen Inhalte unterhaltsam und einfach erklärt werden. Ich finde, man merkt Theresa so richtig ihre Leidenschaft an und ich feiere total ihre Videos, beeindruckend, neben der Doktorarbeit mit 24 Jahren, auch noch solche komplexen Erklärvideos hochzuladen, alle paar Tage. Und es ist ja auch wichtig, sagt sie, ihr Wissen weiterzugeben und eben zugänglich zu machen.
Ich liebe es, mich mit der Entstehung von Planeten zu beschäftigen und Daten zu analysieren. Aber ich möchte auch dazu beitragen, die chilenische Gesellschaft voranzubringen. Ich glaube, dass viel getan werden kann und ich glaube, dass wir Fachleute brauchen, die in unser Land zurückkehren, Erfahrungen mitbringen und sie nutzen, um anderen Türen zu öffnen. Wir, die wir heute in Chile ein Hochschulstudium absolvieren, sind privilegiert. Wir, die wir die Möglichkeit haben, in einem Bereich zu arbeiten, der uns am Herzen liegt, sind privilegiert. Und ich glaube, dass wir dieses Privileg nutzen müssen, um der Gesellschaft etwas zurückzugeben und vor allem mit den jungen Leuten zu arbeiten. Für mich stehen die Kinder, die Mädchen, die jungen Menschen im Mittelpunkt, damit sie ihre Neugier nicht verlieren. Aber natürlich auch die Verbindung zu den Älteren. Es ist nicht so, dass sie kein Interesse haben, Erwachsene oder Senioren. Auch die haben das Recht zu lernen.
Und auch Teresa Paneke hat ein Kinderbuch veröffentlicht, 2021, unter dem Titel El Universo según Carlota. also das Universum aus Sicht von Carlota.
Im September 2020,
vor meiner Promotion, schickte mir ein Verlag eine E-Mail, in der stand: Hey, ich verfolge deine Inhalte in den sozialen Medien. Hast du mal drüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben? Ich glaube, das war einer der wichtigsten Meilensteine in meiner Karriere als Wissenschaftskommunikatorin. Ich habe geweint, so aufgeregt war ich. Es war ein Kindheitstraum von mir, ein Buch zu schreiben, denn ich lese sehr viel und ich glaube, dass jeder, der viel liest, davon träumt, ein Buch zu schreiben. Also habe ich sofort zugesagt. Aber es sollte kein Buch sein, das nur Daten liefert, sondern ein Buch, das jemand wie ich als Kind gerne lesen würde, weil es eine Geschichte ist, eine Erzählung. Die Geschichte dreht sich um die Hauptfigur Carlota Jiménez, die ihren Namen von einer Figur hat, die ich mit meinem Vater gespielt habe, als ich klein war. Wir haben immer Geschichten um diese Figur herum erfunden, aber ich habe nur den Namen geklaut. Zu Beginn des Buches mag Carlota die Wissenschaft nicht und wird gezwungen, ein wissenschaftliches Projekt durchzuführen. Dieses wissenschaftliche Projekt ist natürlich im Bereich der Astronomie angesiedelt und dabei lernt sie etwas über Asteroiden, Sternschnuppen und vor allem lernt sie, dass sie sich für Wissenschaft interessiert. Gleichzeitig bleibt sie bei dem, was ihre Leidenschaft ist, nämlich die Kunst. Es ist nicht meine Geschichte, aber ich habe versucht, viele Personen in die Geschichte einzubeziehen, die in meiner Karriere wichtig waren. Zum Beispiel meine Freunde, meine Lehrer und meine Familie, die immer ein Grundpfeiler waren für alles, was ich tue.
Wir haben Teresa auch gefragt, was sie am meisten am Universum fasziniert.
Ich habe mich schon immer zu Planeten hingezogen gefühlt. Oft spricht man über Supernova, schwarze Löcher, also diese großen Phänomene, die man im Kopf hat. Aber wenn wir uns dem vielleicht einfachsten Baustein unseres Universums zuwenden, den wir alle aus der Nähe kennen, einem Planeten wie der Erde oder allen Planeten im Sonnensystem, dann gibt es viele Dinge, die wir immer noch nicht über sie verstehen. Wie viel gibt es im Universum? Heute gehen wir davon aus, dass es um alle Sterne herum Planeten gibt und die Frage ist, wie sie entstehen. Das fasziniert mich. Wir bewohnen einen Planeten, von dem wir nicht wissen, wie er entstanden ist. Und wir wissen auch nicht, ob es andere Planeten gibt, die dem unseren ähnlich sind.
Auch Teresa Panecke arbeitet mit Daten des ALMA-Observatoriums. Und sie hat uns erklärt, dass AstronomInnen eigentlich hauptsächlich Daten analysieren, also auch vor dem PC sitzen.
Fue por un lado muy, digamos, racional y matemático y de querer entenderlo.
Ich kam zur Astronomie von einer, sagen wir mal, sehr rationalen und mathematischen Seite. Und ich glaube, dass mir das auch in meiner Karriere sehr geholfen hat. Denn zu Beginn des Studiums geht es nur um harte Physik, Mathematik und Informatik. Für viele Leute ist das ein Schock, weil sie erwarten, dass sie Sterne beobachten. Ich weiß nicht, wie man ein Teleskop bedient. Es geht nicht darum, Sterne zu beobachten, sondern darum, die Daten zu analysieren. Und das ist es, was mich fasziniert, an meinem Computer zu sitzen und plötzlich zu sehen, dass alles einen Sinn ergibt.
Teresa Panecke setzt sich besonders dafür ein, dass auch Mädchen sich für Wissenschaft interessieren und weibliche Wissenschaftlerinnen mehr Anerkennung für ihre Arbeit erhalten. Denn der Anteil von Frauen nimmt mit der Höhe des akademischen Grades immer weiter ab. In Deutschland sind nur ungefähr ein Drittel der Promovierten Frauen. Dass das auch ein globaler Trend ist, zeigen Daten der UNESCO. Während 44% der Menschen mit Doktortitel noch Frauen sind, also fast die Hälfte, sind es in der Forschung weniger als ein Drittel.
En las ciencias exactas tenemos esta constante herida de que tenemos una gran falta de mujeres.
In den exakten Wissenschaften haben wir einen großen Frauenmangel und das hat historische Gründe, weil Frauen in der Vergangenheit diese Wissenschaften nicht studieren durften. Aber heute, wo der Zugang da ist und wo es Kampagnen gibt, die versuchen, Frauen anzuwerben, müssen wir uns fragen, in welchen Bereichen wir noch versagen. Der wichtigste Punkt ist für mich, dass Vorbilder fehlen und die Arbeit, die Frauen leisten, nicht wirklich anerkannt wird. Für mich ist es eine Ehre, sagen zu können, dass meine Vorbilder heute Frauen sind. Ich habe zwar auch ein oder zwei Professoren, aber es sind hauptsächlich Frauen. Das inspiriert mich. Ich glaube mehr an mich selbst, weil ich sehe, dass sie einen ähnlichen Kampf und eine ähnliche Lebenserfahrung haben wie ich und dass sie es geschafft haben, dort zu sein, wo sie heute sind.
Que se ve como yo, que tiene las mismas experiencias que yo y que lo ha logrado.
In Argentinien gibt es seit fast 15 Jahren eine Astronomie-Olympiade. Die richtet sich aber nicht an Forschende, sondern explizit an Kinder und Jugendliche. Und es gibt zwei Formate. Einmal eines für SchülerInnen regulärer Schulen und dann für Jugendliche mit geistiger Behinderungen, die also an Förderschulen lernen. In diesem Jahr dreht sich alles um planetarische Nebel. Zur Zeit der Sommersonnenwende im Juni fand im Jahr 2009, also eben vor 15 Jahren, die erste Andine-Olympiade statt für Astronomie und Astrophysik. Länder der Andenregion waren damals zu Gast am Ufer des Titicacasees in Bolivien.
Ja, die astronomische Forschung geht ursprünglich einer ganz menschlichen Neugier nach. Also wo kommen wir her? Wie ist das Universum entstanden? Wie geht es weiter mit uns in der Zukunft? Mittlerweile wird ja aber auch nach bewohnbaren Planeten geforscht oder auch nach Rohstoffen für Space Mining, also Bergbau im All. Es wird auch Asteroidenbergbau genannt, weil Asteroiden nämlich Metalle enthalten, die es auf der Erde nicht so häufig gibt, wie zum Beispiel seltene Erden, die ja für Smartphones und Flachbildschirme gebraucht werden. Ja, also der Kapitalismus kennt halt echt keine Grenzen.
Da muss ich an den Film Don't Look Up denken. Da fliegen ja die Unternehmer auf einen anderen Planeten, nachdem sie die Erde zerstört haben und werden dann von Außerirdischen zerfleischt. Elon Musk, der reichste Mann der Welt und Eigentümer von Tesla, will inzwischen mit SpaceX den Weltraum erobern. Es gab ja schon erste Testflüge ins All mit seiner Rakete Crew Dragon. Geplant ist auch Raumfahrttourismus. Das heißt, private Unternehmen stehen schon in den Startlöchern, um eigene Raumstationen zu bauen. Die internationale Raumstation ISS soll ja so ab 2030 ausgemustert werden.
Theresa Paneke wird wohl auch ziemlich oft gefragt, ob wir nicht einfach auf einen anderen Planeten umziehen können, wenn wir auf dem Planeten Erde unsere Lebensbedingungen zerstört haben. Und sie hat deswegen ein Video zu dem Thema veröffentlicht, in dem sie so ein bisschen erklärt, warum das eigentlich nicht so eine tolle Option ist.
Como astrónoma, lo que más la gente me dice cuando hablo de cambio climático es que no importa tanto, porque igual vamos a terminar migrando a otro planeta.
Wenn ich als Astronomin über den Klimawandel spreche, sagen mir die meisten Leute, dass das alles nicht so wichtig ist, weil wir auf einen anderen Planeten auswandern werden. Bis heute haben wir mehr als 5000 Planeten außerhalb des Sonnensystems gefunden, von denen nur wenige mit der Erde vergleichbar sind. Es gibt ein paar Dutzend Planeten, die vielleicht die Bedingungen erfüllen könnten, um von Menschen bewohnt zu werden. Aber wie sollen wir denn da hinkommen? Im Universum gibt es die meisten beschriebenen Planeten in unserer galaktischen Nachbarschaft. Sie sind höchstens 300 Lichtjahre entfernt. Das Problem ist, dass wir Menschen bei weitem nicht über die Technologie verfügen, um mit einer nennenswerten Geschwindigkeit zu reisen. Wir reisen mit weit weniger als 1% der Lichtgeschwindigkeit. Wollt ihr zum nächstgelegenen Stern reisen? Er ist 4 Lichtjahre entfernt. Wir würden 8000 Jahre brauchen, um dorthin zu gelangen. Das ist nicht machbar. Und hier in unserem Sonnensystem gibt es in erreichbarer Entfernung nur den Mars, der offen gesagt keine gute Option ist. Wir können niemals so leben wie auf dem Planeten Erde. Ich möchte deutlich betonen, dass es keinen Planeten B gibt. Die Erde ist unsere einzige Heimat. Und was wir gerade tun, zerstört nicht den Planeten Erde, sondern es zerstört die Bedingungen, unter denen wir ihn bewohnen können.
Y lo que estamos haciendo no es destruir el planeta Tierra, es destruir las condiciones para que nosotros podamos habitar en él.
Wurde ja auch schon Müll im All gefunden. Wikipedia zufolge 6300 Tonnen. Und es gibt ja auch immer wieder den Vorschlag, Atommüll einfach ins All zu schießen. Ich denke bei solchen Vorschlägen immer, dass der Müll wahrscheinlich dann irgendwann wieder zurückkommt und auf uns zurückfliegt oder so. Oder dass die Außerirdischen dann aus Rache, weil wir unseren ganzen Müll auf sie geschossen haben, den wieder zu uns zurückschießen oder so.
Es sei denn, es fährt noch schnell die Müllabfuhr durchs Weltall. Das plant nämlich die Europäische Weltraumbehörde ESA. Eine Müllabfuhr. Der Clear Space One Satellit soll den Weltraumschrott anfliegen und mit ihm in der Atmosphäre verglühen. 2025 soll dieses Projekt starten. Ob das so funktioniert, ist aber auch noch die Frage.
Wir schlurfen hier übrigens immer so rum, weil wir Mate trinken, falls sich irgendwer wundert, was das für ein Gekruschelgeräusch ist.
Genau. Und es gibt auch bald eine Sonderfolge zu Mate, in der wir auch erklären, warum man Mate niemals heißer als 70 Grad trinken soll. Und was noch?
Die Geschichte des Mate, warum Mate getrunken wird, wie man ihn trinkt.
Genau. Und die Kulturgeschichte des Mate-Trinkens in Argentinien. So ein bisschen. Sehr. Ja, eine Autorin hat ein wunderbares Buch dazu geschrieben. Aber ja, das, mehr dazu demnächst. Und was ihr alles beachten müsst und warum Mate toll ist und warum, ja, warum wir alle Mate trinken sollten. Haha.
Ja, also ich finde die Arbeit von Teresa Panecke super inspirierend. Ich kriege dann auch direkt Lust, Astronomie zu studieren.
Mir geht es auch immer so, wenn ich mit WissenschaftlerInnen spreche, denke ich, ach, ich müsste auch nochmal das studieren. Ja.
Ja. Ja, leider haben wir nicht genug Zeit im Leben, um alles zu studieren. Naja, aber ich glaube auch diese ganze Datenanalyse und so, das wäre dann doch nicht so meins. Aber ich schaue mir gerne weiter ihre Videos auf Instagram an.
Ihre Videos sind aber leider nur auf Spanisch verfügbar. Aber wenn ihr Spanisch sprecht, dann schaut doch mal rein auf Instagram oder auf TikTok. Welche Themen aus der Wissenschaft interessieren euch noch? Kennt ihr WissenschaftlerInnen aus Lateinamerika, über die wir mal eine ganze Folge machen sollten? Habt ihr Fragen? Habt ihr Ideen? Schreibt uns gerne eine Nachricht auf Instagram oder eine Mail an mehralsmate@posteo.net.
Und wenn ihr unseren Podcast gut findet, dann empfehlt ihn doch auch gerne weiter an FreundInnen, Bekannte. Wir freuen uns.
Oder gebt uns 5 Sterne.
Das war's erstmal von uns. Wir sind Lisa Pausch und Sophia Boddenberg aus Argentinien und Chile. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Sorry, die Katze mal vor die Tür geschmissen. Das ist einmal eine Runde draußen rumlaufen.